Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Aticon Immobilienwirtschaft, Ihrem Experten für Versicherungslösungen in der Immobilienbranche. Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreie Versicherungsanalyse unter analyse@aticon.de.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Aticon Verwaltersprechstunden-Podcast.
Heute an meiner Seite Herr Dr. Wolfgang Lang, Rechtsanwalt und insbesondere spezialisiert auf das Immobilienrecht. Hallo, Herr Dr. Lang. Ich schlage vor, dass wir direkt mit der ersten Frage, die bei uns eingegangen ist, starten. Und zwar beschäftigt sich diese Frage mit dem Thema der Tierhaltung innerhalb einer Eigentümergemeinschaft. Und hier in dem Fall ist es so, dass einer der Eigentümer von einer betreuten WEG zum Ende des letzten Jahres darum gebeten hatte, in der nächsten Eigentümerversammlung den Agendapunkt Tierhaltung in der Eigentümergemeinschaft ist verboten, aufzunehmen. Eine alte Dame innerhalb der WEG hält allerdings einen kleinen Hund, der sie schon etliche Jahre begleitet. Wir können also schon jetzt von Emotionalität ausgehen. Welche Möglichkeit hat denn der einzelne Eigentümer tatsächlich, wenn es um das Verbot von Tierhaltung geht?
Ja, also das mit der Tierhaltung ist tatsächlich ein lustiges Thema in der Praxis, spannendes Thema auch. Es gibt auch ganz interessante Tiere, die teilweise tatsächlich gehalten werden in Wohnungen. Das geht von Krokodilen bis hin zu Schlangen und so weiter.
Gut.
Ich hatte auch mal in der Beratung eine Eigentümerin, die hatte mit ihrer Mieterin Probleme, weil die eine Schlange gehalten hat und sie hätte ja nichts gegen die Kaninchen gehabt in der einen Etage, aber die Schlange, die wollte sie nicht. Habe ich die Mandantin gefragt, ob sie wüsste, wofür die Kaninchen wohl gut sind. Okay, also das ist oft ein Problem mit der Tierhaltung. Aber vielleicht sollte man sich erstmal überlegen, warum hat denn die Gemeinschaft überhaupt irgendetwas mit der Tierhaltung vielleicht zu tun? Weil die Tierhaltung spielt sich ja im Sondereigentum ab. Und da kann ja jeder machen, was er will an sich. Tatsächlich dreht sich das um das Thema Hausordnung. Weil zum Hausfrieden und im weitesten Sinne zur Hausordnung gehört es natürlich auch, was ist mit Tierhaltung, Geräuschemissionen, was ist, wenn die mal Hunde, ne, Gassi geführt werden und so weiter. Also letztlich ist das eben doch ein Thema für die Gemeinschaft, für die Hausordner. Und Hausordnungen trifft man in unterschiedlicher Weise an bei einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Manchmal in der als Annex oder Bestandteil der Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung, was nicht heißt, dass man eine solche Hausordnung nur durch Vereinbarung ändern könnte, sondern das geht dann auch durch Beschluss. Ja, also generell gilt, Regelungen, die die Hausordnung betreffen, können durch Beschluss gefasst werden. Ja, das ist schon mal das Erste, was man sich klar machen muss, warum wir hier als Gemeinschaft überhaupt drin hängen. Und früher, vor der WEG-Reform, vor 2020, stand sogar im Gesetz drin, dass der Verwalter eine Hausordnung aufzustellen habe, was zeigt, wie wichtig dem Gesetzgeber das Thema wohl war. Obschon das, was man in so einer Hausordnung regeln kann, was dann auch wirksam geregelt werden kann, nicht über die eigentlich ohnehin schon bestehende Rechtslage deutlich hinausgeht. Also der Sinn und der Zweck einer Hausordnung, der regelbar ist, ist begrenzt, ehrlich gesagt. Meistens bietet es sich eher an, Nutzungsregelungen zu schaffen im Rahmen der Hausordnung. Das ist etwas, was vom Gesetzgeber nicht vorgegeben ist, aber sinnvoll ist, wenn man das regelt. Tierhaltung zum Beispiel ist etwas, was grundsätzlich nicht komplett eingeschränkt werden kann. Ja? Also eine Regelung, die sagt, Tierhaltung ist prinzipiell verboten, geht so nicht. Und warum ist das so? Weil hier beim Zusammenleben von Menschen im Rahmen eines Mehrparteienhauses unterschiedliche Interessen harmonisiert werden müssen. Ja. Kommen wieder mit meinem Lieblingsbeispiel, ja, grundrechtlich geschützte Positionen stehen hier einander gegenüber und warum werden Grundrechte überhaupt ins Spiel gebracht, die ja eigentlich nur im Verhältnis Staat-Bürger gelten. Das ist die sogenannte mittelbare Drittwirkung der Grundrechte. Wir führen die Ideen aus dem Grundrechtekatalog ein über unbestimmte Rechtsbegriffe und bei der Hausordnung geht es eben um die Frage, was ist der Hausfrieden? Und da sind wir schon in der Abwägung drin, ne? Was kann ich machen, was nicht? Also was man rausnehmen muss aus so einem Verbot, ist sowieso schon mal die Kleintierhaltung, weil die Kleintiere können in so einem Hausfrieden gar nicht relevant werden, weil die nicht stören. Also wenn ich ein paar Goldfische in einem Glas halte, wird das die Nachbarschaft definitiv nicht mitbekommen. Mhm. Bei dem Krokodil ist es so, da hatten wir einen Fall in Bonn, da hat es die Nachbarschaft mitbekommen, weil das Viech ausgebüxt ist und dann alle Nachbarn erschreckt hat im Treppenhaus. Stelle ich mir wunderbar vor, es muss toll gewesen sein. Auch das wieder einzufangen, die arme Feuerwehr, die dann da gekommen ist.
Die singen, hoffentlich muss die der Besitzer was bezahlen.
Genau. Also da kann man sich dann schon eher vorstellen, dass es ein Bedürfnis gibt, irgendwelche Regelungen zu schaffen.
Mhm.
Schwierig wird es auch da, wo Tiere vielleicht einen therapeutischen Zweck haben, also einen Blindenhund zum Beispiel.
Mhm.
Den kann man dem Sehbehinderten nicht wegnehmen einfach. Ne? Wir müssen auch sehen, Bestandshunde kann man auch nicht einfach so plötzlich verbieten. Ja, da haben wir wieder das Thema Selbstbindung der Wohnungseigentümergemeinschaft. Das war bisher geduldet. Warum sollte das als gleichgelagerter Sachverhalt jetzt plötzlich anders gesehen werden und so weiter?
Mhm.
Ja, klar. Also das ist sehr abwägungsfraglich. Also da kann man unterschiedliche Positionen vertreten und auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber so ein paar Grundlinien sollte man eben nicht überschreiten und dazu gehört zum einen totales Verbot ohne Ausnahmen und Einschränkungen.
Mhm.
Und es muss sich auf die gemeinschaftlichen Flächen beziehen. Das sind so die Dinge, die man beachten muss. Ne?
Okay, mir kommt da gerade so dieser Gedanke, es gibt ja so Menschen, die sich riesige Aquarien halten, also ja. Wo man ja auch eigentlich möglicherweise eine Gefahr hat für das Gebäude, für andere Sachen.
Wenn das die artgerechte Haltung erfordert, hat man da unter Umständen sehr viel Punktlast, die
ja.
Vielleicht Gebäude gar nicht dafür ausgelegt sind oder so.
Mhm.
Ja, natürlich kann das auch eine Rolle spielen. Ne? Oder mhm. halt für ein Krokodil eine angemessene Haltungsform draußen im gemeinschaftlichen Garten wäre.
Schön.
Will man vielleicht auch nicht. Ne?
Ja, absolut. Wunderbar. Kommen wir zu unserem nächsten Fall, der ist auch höchst aktuell, weil der sich an Silvester ereignet hat. Und zwar ist der Sachverhalt folgender. An Silvester wurde in einem von uns betreuten Objekt ein Böller gezündet. Dabei wurde eine Wohnungseingangstür im Erdgeschoss beschädigt. Der Eigentümer besteht auf Kostenübernahme durch die WEG. Wichtiger Hinweis möglicherweise noch, der Verursacher konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Sprich, ich kann auch niemand irgendwie in die Haftung nehmen. Ist es korrekt, dass die WEG für die kompletten Kosten aufkommen muss?
Fangen wir mal mit dem Teil an sozusagen,
ja.
Der Frage. Ja, interessanterweise, wenn Schäden am Gebäude entstehen und es gibt jemanden, der diesen Schaden verursacht hat, dann kommt immer so dieses Bedürfnis auf, dass man ja nichts macht, bis derjenige das bezahlt hat. Aber das ist eine falsche Herangehensweise.
Mhm.
Es besteht eine Erhaltungslast, kann man das nennen, Erhaltungspflicht, Erhaltungslast für das gemeinschaftliche Eigentum. Muss die Gemeinschaft dafür sorgen, dass das Gebäude erhalten wird. Und zwar völlig egal, ob der Erhaltungsbedarf aufkommt, weil ein Gewerk in die Jahre gekommen ist oder weil es zerstört wird durch unsachgemäße Behandlung. In beiden Fällen trägt die Gemeinschaft die Erhaltungslast und muss sich darum kümmern. Auf zweiter Ebene kann man dann die Frage stellen, kann ich dafür vielleicht jemanden in Regress nehmen? Kann ich dafür vielleicht eine Versicherungsleistung in Anspruch nehmen oder? Ne? Aber die Frage der Erhaltung, die ist nicht disponibel. Ja? Also die Gemeinschaft ist zuständig. Egal, ob ein Täter gefasst wird oder nicht, das will ich damit sagen. Ja? Wenn einer gefasst wird, dann kann man versuchen, sich das bei dem wiederzuholen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann ihn zivilrechtlich verklagen, eine Schadensersatzklage. Man kann aber auch ihn strafrechtlich belangen und das Ganze mit einem Adhäsionsverfahren verknüpfen, wo man dann die zivilrechtlichen Ansprüche mit durchsetzt. Hat man ein Verfahren, was beides regelt, auch nicht schlecht. Aber das ist ein anderer Schauplatz. Hier ist jetzt die Frage, ja, wer zahlt die Zeche? Also zuständig für die Erhaltung ist die Gemeinschaft. Es sei denn, dass, was vorkommt in der Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung, die Verantwortlichkeit für diese Erhaltungslast auf den Sondereigentümer abgewälzt wird. Hier geht es nicht nur um die Kostentragungsfrage, sondern auch um die Frage, wer entscheidet, ob das repariert wird oder nicht, ausgetauscht wird oder nicht. Und wer muss es dann auch bezahlen? Das gehört natürlich zur Erhaltungslast dazu. Aber an erster Stelle steht die Frage, wer wird in die Pflicht genommen zu entscheiden und wer darf entscheiden? Und normalerweise ist das, wie gesagt, die Gemeinschaft. Aber es kann, das ist eine Besonderheit im WEG-Recht, auf den Sondereigentümer abgewälzt sein in der Teilungserklärung Gemeinschaftsordnung. Da muss man genau reingucken. Und gerade zu den Wohnungsabschlusstüren finden sich relativ häufig, muss ich feststellen, Regelungen, wo ungefähr die Formulierung lautet, dass für Schäden an Wohnungsabschlusstüren der Sondereigentümer gleich aus welchem Grund haftet. Ja, dann kann es zwar so sein, dass das ein Einbruchsschaden oder so ist, aber das ändert nichts daran. Der Sondereigentümer muss sich kümmern um eine neue Wohnungsabschlusstür und muss sie dann auch erstmal bezahlen. Wenn wir eine solche Regelung, die auch eindeutig sein muss, nicht haben, dann entscheidet die Gemeinschaft und im Zweifel zahlt es auch die Gemeinschaft erstmal und dann guckt man, ob man irgendwie einen Regress nehmen kann. Man könnte jetzt auch vielleicht einen Beschluss fassen mit einer abweichenden Kostentragungsregelung, aber nur Kostentragungsregelung nach § 16 Absatz 2 Satz 2 WEG. Das müsste man aber irgendwie aus Kostengerechtigkeitsgründen auch darstellen. Warum soll jetzt in diesem Fall die Kosten für die Erneuerung der Wohnungsabschlusstür an den Sondereigentümer abgewälzt werden? Und das könnte vielleicht dann begründbar sein, wenn wir uns vorstellen, wir haben ein gemischtes Haus, eine Gewerbeeinheit oder Arztpraxis oder so und im Übrigen Wohnungen. Und wenn jetzt die Abschlusstür dieser Gewerbeeinheit, dieser Arztpraxis kaputt geht, weil die viel, 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 viel häufiger am Tag benutzt wird als die anderen Türen, die Wohnungen, dann ließe sich das schon irgendwie hören, dass man hier eine andere Kostenverteilung vornimmt. Bei dem Einbruchsschaden eher nein. Das wäre willkürlich aus meiner Sicht, weil der betroffene, geschädigte Eigentümer ja nichts dafür kann, dass der Einbrecher sich seine Tür ausgesucht hat. Ja, jetzt können wir natürlich sagen, okay, da war meistens holen und so, das musst du doch wissen. aber also für das eigenständige Verhalten eines Straftäters kann man natürlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, auch nicht finanziell sozusagen. Und deswegen wäre hier ein Beschluss, der die Kosten auf den Eigentümer verteilt, nicht zu rechtfertigen. Aber es gibt Fälle, wo das vorstellbar ist.
Okay. Dann gehen wir mal über zur nächsten Frage, die auch im selben Kontext noch gestellt wurde. Und zwar ist der Verwaltung in diesem Zusammenhang die Frage gekommen, ob die jeweiligen Wohnungseingangstüren durchweg dieselben sein müssen. Und man stellte sich insbesondere die Frage, macht das denn Sinn, auch gerade unterm Dach, wo sowieso kein Besucher irgendwann diese Tür sieht, außer möglicherweise der Eigentümer oder der Mieter, der drin wohnt, ist das trotzdem verpflichtend?
Ja, die Frage ist eine bauliche Veränderung damit verbunden, wenn man neue Türen einbaut, die anders aussehen als die alten? Im Zweifel ist es eine bauliche Veränderung aus folgendem Grund, weil die verbauten Türen den Sollzustand markieren, zumindest dann, wenn sich aus einer Baubeschreibung oder so der Sollzustand irgendwie ergibt. Ansonsten kann es so sein, dass das Thema gar nicht weiter behandelt wird. Dann ist sozusagen der Zustand, den man antrifft in der Geburtsstunde der Wohnungseigentümergemeinschaft, der Sollzustand. Und diesen Sollzustand, den kann ich modellieren durch Beschlüsse über bauliche Veränderungen oder durch eine Vereinbarung oder so. Ja. Und hier in dem geschilderten Sachverhalt ist es so, dass wir einen Sollzustand haben, die Türen, die verbaut waren, ja, wir wissen nichts anderes zumindest, dann kann ich nicht einfach eine bauliche Veränderung vornehmen und sagen, wunderbar, sieht doch keiner. Ne? Treppenhaus kann es durchaus jeder sehen. Ne? Also die Möglichkeit besteht, selbst wenn jetzt alle schwören, sie benutzen die anderen Etagen nicht oder so, das würde mir nicht reichen. Etwas anderes könnte vielleicht für eine optische Veränderung auf dem Dach gelten, die von keiner Seite aus, wenn man sich irgendwo im Gebäude aufhält oder am Gebäude, auf dem Balkon, Terrasse, sonst was, sichtbar wäre. Also weil, ne, also dass die Eigentümer auf dem Dach rumturnen, soll eh nicht so sein. Da könnte man das Argument akzeptieren und sagen, wenn damit kein Substanzeingriff verbunden ist, ist es nur eine optische Veränderung, die aber keiner wahrnehmen kann. Dann würde ich sagen, okay, aber im Treppenhaus, das kann eben doch jeder wahrnehmen. Ne?
Ja, das heißt aber wiederum auch die Rückseite, also die Innenseite der Wohnungstür, darf jeder so gestalten, wie er das gerne möchte.
Naja, sagen wir so, die Wohnungsabschlusstüren sind zwingendes Gemeinschaftseigentum. Ich kann mich nicht einfach dran vergreifen. Also selbst wenn es vielleicht lange keiner mitbekommt, ist es immer noch gemeinschaftliches Eigentum und nicht nur mein eigenes. Also ich bin ja nur mit meinem Miteigentumsanteil daran beteiligt. Okay. Ich könnte so einen Streifen nehmen, den ich nach meiner Vorstellung gestalte. Das ist der symbolische Miteigentumsanteilsstreifen.
Irgendwie sowas. Gehen wir zur nächsten Frage über, die auch ziemlich, ich sag mal, wetteraktuell ist und nochmal das Thema Winterdienst aufgreift. Hier ist ganz konkret die Frage, wie sollte und muss der Verwalter damit umgehen, wenn der Winterdienst in Eigenregie erfolgen soll und die Gemeinschaft keinen entsprechenden Beschluss fassen möchte, eine Fachfirma oder einen Minijobber bzw. Hausmeister mit diesen Diensten zu beauftragen?
Ja, das ist ein Ansinnen, das die Eigentümer häufig an die Verwalter herantragen. Warum? Ja, man kann ja Kosten sparen oder so, oder wir sind ja eh im Haus, all diese Dinge. Die praktische Erfahrung zeigt, dass das, ich hätte jetzt fast gesagt, nie klappt, aber in den meisten Gemeinschaften nicht funktioniert, also faktisch gesehen nicht funktioniert oder nur eine Zeit lang oder was auch immer. Dann muss man sehen, es gibt vielleicht auch Eigentümer, die kaum Gelegenheit hätten, so eine, die Juristen nennen das, tätige Mithilfe irgendwie zu gestalten, weil sie alt und gebrechlich sind, sich nicht mehr bücken können oder weil sie gar nicht im Objekt wohnen oder was auch immer. Hinzu kommt, dass Beschlusskompetenz fehlt. Beschlüsse fassen bedeutet Willensbildung in der Gemeinschaft. Das wäre sicherlich eine Willensbildung, keine Frage, aber ich darf nur beschließen, wofür ich Beschlusskompetenz besitze als Wohnungseigentümergemeinschaft und woher weiß ich, ob ich Beschlusskompetenz habe. Ich gucke in die Gemeinschaftsordnung, da könnten vereinbarte Beschlusskompetenzen drin sein, oder ich gucke ins Gesetz und was wird man feststellen? Ich finde keine Beschlusskompetenz. Tätige Mithilfe zu regeln, und damit ist die Sache tot, das hat der BGH auch entschieden, also tätige Mithilfe nicht beschließen, auf keinen Fall. Wenn die Eigentümer jetzt sagen, wir wollen das aber so. Lieber Verwalter, du störst uns in unserer Vorstellung zu leben, weil du wieder alles verdirbst und wir sollen jetzt auch noch Kosten bezahlen, du steckst doch mit den Winterdiensten da an der Decke oder so, dann muss man das als Verwalter zur Kenntnis nehmen, weil auch hier gilt, der Verwalter ist nicht Aufsichts- und Überwachungsorgan des Beschlussorgans, sondern der Verwalter muss darauf hinweisen und sagen, es gibt eine Rechtsprechung, tätige Mithilfe, fehlt die Beschlusskompetenz. Wenn die Eigentümer diesen Beschluss fassen wollen, ja, dann kann der Verwalter sagen, das wird es wahrscheinlich nichtig und ich muss ihn verkünden, wenn er zustande kommt, weil die Eigentümer das mehrheitlich so wollen. dann lasse ich mich aber vielleicht anweisen zu sagen, ich soll den als zustande kommen verkünden und weise euch darauf hin, das ist nicht das Ding. Ne? Und dann lege ich auch mein Amt nieder, weil wenn ihr unbedingt Beschlüsse fassen wollt, von denen ich euch sage, die sind nichtig, noch krasser beim Winterdienst, ja, also das ist ja auch ein Punkt, wo man als Verwalter mit der Verkehrssicherungspflicht ein Problem hat, dann ist das eine Gemeinschaft, mit der man nicht zusammenarbeiten kann, ja, aus meiner Sicht.
Gott sei Dank haben die Verwalter ja heute die ein oder andere Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob sie Objekte annehmen möchten oder nicht.
Genau, also die Verhältnisse haben sich da, Gott sei Dank, muss man sagen, gedreht. Es ist nicht mehr so, dass man alles annehmen muss und behalten muss. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Und ich gerade in so Fällen, wo man selber den Kopf hinhalten soll, wofür? Ne? Also es ist immer noch eine berufliche Rechtsbeziehung zwischen Verwalter und der Gemeinschaft. Und da kann man dem Verwalter nicht abverlangen, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen, weil die Verkehrssicherung geschlampt wird. Das geht tatsächlich nicht. Und das wäre auch wirklich ein Grund für eine fristlose Kündigung.
In dem Zusammenhang hat uns die Anmerkung erreicht, ob man nicht im Rahmen der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Versicherungen zusätzliche Leistungen aufnehmen oder gar eine eigens dafür konzipierte Versicherung ins Leben rufen könnte, die die Haftung, in dem Fall explizit für den Winterdienst, übernimmt. Die Verwaltung schreibt weiter, dass die Gemeinschaften sicherlich auch bereit wären, eine zusätzliche Prämie zu bezahlen. Unabhängig davon, dass der Winterdienst ja in den meisten dieser Verträge sowieso abgedeckt ist, ne? Und dann wird natürlich der Versicherer hingehen und prüfen, ja, was ist denn überhaupt jetzt passiert an Vorsorge? Wurde denn überhaupt jetzt der Schnee beiseite gepackt? Wurde etwas gegen die Eisglätte unternommen? Muss man natürlich sagen, dass man für solche ganz konkreten Risiken, die sich natürlich dann auch in der Realität leider häufiger realisieren, wird es schwer sein, wirklich auch für den Versicherer zu kalkulieren. Und dann macht es meistens keinen Sinn, so eine Versicherung aufzusetzen, vor dem Hintergrund, dass die Schadenquoten so groß sein werden und in dem Zusammenhang dann natürlich auch wieder die Prämien explodieren würden, dass man wahrscheinlich deswegen noch nicht so ganz konkret in diese Überlegung gegangen ist. Aber grundsätzlich hat man ja Gott sei Dank den Versicherungsschutz über die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Versicherung. Und das ist natürlich wichtig, was du eben auch sagtest, dass man auch als Verwalter sozusagen den Winterdienst eben dann auch mal kontrolliert und da dann mal hinterher ist.
Ja, genau. Es bleibt die Überwachungspflicht. Ne? Also einfach nur zu delegieren und zu sagen, okay, ich muss natürlich den Winterdienst nicht selber als Verwalter in persona machen, ist ganz klar. Aber man muss es halt überwachen. Also der Verwalter ist ein guter Manager.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auf zu unserer nächsten Frage. Und ja, es geht um das Thema der baulichen Veränderungen. In dem Zusammenhang beschreibt eine Verwaltung, dass es eine Familie innerhalb der EGs gibt, in der einer der Familienangehörigen für eine ganze Weile nun auf den Rollstuhl angewiesen ist. Und in dem Zusammenhang kam dann, vermute ich mal, der Agendapunkt zur nächsten Eigentümerversammlung, Einbau eines Fahrstuhls, auf die Agenda. Ja, und hier natürlich auch wieder die Frage, handelt es sich um eine bauliche Veränderung, die man per Beschluss umsetzen kann? Und wie würde denn die Kostenaufteilung auch erfolgen? Insbesondere für die Etagen, die den Fahrstuhl möglicherweise gar nicht nutzen.
Vielleicht kurz zur Terminologie. Das ist ein bisschen was für Architekten, ich weiß, aber ist schon nicht ganz uninteressant. Ein Fahrstuhl, das ist das Ding, was man innerhalb des Treppenauges baut. Ne? Also etwas, was so mit einer Schiene geführt wird im Treppenauge und da setzt man sich dann um und wird hochgefahren und so weiter und so fort. Die Geräte mit einer Kabine oder so ist ein Aufzug. Ja? Also das ist, oder ein Lift oder was auch immer, das ist schon ein Unterschied, all dieweil ist von der Art der baulichen Veränderung her ja doch einen riesigen Unterschied macht, ob ich im Treppenauge, vielleicht auch mit genug Platz, irgendeine Konstruktion anbringe oder ob ich so einen Aufzugsturm irgendwo noch unterbringen muss. Es geht natürlich immer nur, was geht. Und das ist aber ein wichtiges Thema. Also die Barrierefreiheit ist ein sehr hohes Gut. Und das hat der Gesetzgeber ja auch erkannt. Und deswegen im Rahmen des WMOG 2020, also der Reform des Wohnungseigentumsrechts, dieses Thema mit aufgenommen in die sogenannten privilegierten baulichen Veränderungen, Baumaßnahmen, in Klammern, warum wird von Baumaßnahmen immer nur bei baulichen Veränderungen und nicht bei Erhaltungsmaßnahmen gesprochen, Klammer zu, ich weiß es nicht. Also dieser Katalog, der inzwischen aus 5 Ziffern besteht, Paragraph 20 Absatz 2 WEG, der ist eben etwas, was deswegen privilegiert ist, weil es sich um Themenbereiche handelt, wo der Gesetzgeber gesagt hat, die Eigentümer sollen auf eine bauliche Veränderung in diesem Sektor einen Anspruch haben. Welche Sektoren sind das? Es ist die Barrierefreiheit, es ist die E-Mobilität, Einbruchsschutz, Telekommunikation, also schnelle Internetverbindung und das Stecker-Solargerät. Also an erster Stelle interessanterweise die Barrierefreiheit. Diese Konstellation gibt dem Berechtigten, aber auch jedem anderen, also ohne dass man selber betroffen wäre, die Möglichkeit zu sagen, es gibt einen Anspruch, die Sache hier barrierefrei zu gestalten. Das Ob, wohlgemerkt nur. Das Wie liegt nach wie vor und immer weiter bei der Gemeinschaft. Das heißt, wenn wir jetzt die Möglichkeiten hätten, ich habe das vorhin mit der Terminologie so aufgezogen, weil ich da mit zeigen wollte, wenn wir die Möglichkeiten hätten, die Wahlmöglichkeiten, ein Fahrstuhl oder eine Aufzugsanlage zu bauen, kann die Gemeinschaft entscheiden, wie sie die Barrierefreiheit löst. Ja, wenn der Fahrstuhl im Treppenauge die günstigere Lösung ist oder platztechnisch die bessere Lösung oder was auch immer, dann ist das okay, wenn die Gemeinschaft das so entscheidet, ja, weil die Gemeinschaft das Wie entscheidet. Das Ob, man hat den Anspruch, okay, der muss auch erfüllbar sein. Ne? Nehmen wir mal den Fall, dass so wenig Platz da ist, dass gar nichts geht. Ja? Eine Rampe zum Beispiel, um das Gebäude zu erschließen, ist nicht überall umsetzbar. Ja? Manchmal ist auch nicht mal der Platz dazu da, dass man überhaupt dort eine Art Hebebühne, Aufzugsanlage, sonst was baut. Also wenn die Gegebenheiten das gar nicht hergeben, kann man zwar einen Anspruch drauf haben auf die Barrierefreiheit, aber man kriegt sie nicht durchgesetzt. Ja. Also es muss schon irgendwie möglich sein. Und unter den möglichen Varianten hat die Gemeinschaft die Schirmherrschaft. Ja. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Solche Maßnahmen im Einzelinteresse, das ist ja jetzt hier kein Projekt, was die Gemeinschaft insgesamt angeht, weil die sagt, wir brauchen eine Aufzugsanlage für alle bequemer und lässt sich besser vermieten und ich weiß nicht was, sondern das ist ja etwas, was hier im Einzelinteresse, im berechtigten Einzelinteresse erfolgt. Da stellt sich dann die Frage, wie kann das eigentlich umgesetzt werden und wer zahlt die Zeche? Wie es umgesetzt werden kann, da hat der Gesetzgeber zwei Möglichkeiten belassen. Einmal in Eigenregie des Antragstellers oder als Gemeinschaftsprojekt. Meine Empfehlung geht trotz dieser beiden Möglichkeiten klar dahin, dass die Gemeinschaft diese Projekte umsetzt. Ja? Weil sonst hat man hinterher das Problem, dass die Gewährleistungsansprüche bei einer mangelhaften Umsetzung des Projekts der Auftraggeber hat, was, wenn es die Gemeinschaft nicht macht, nicht die Gemeinschaft ist. Die Gemeinschaft ist aber ist gemeinschaftseigentumszuständig. Das heißt, die Aufgabe, das Gemeinschaftseigentum zu erhalten, liegt bei der Gemeinschaft, die Gewährleistungsansprüche aber nicht. Das heißt, es fällt auseinander, man hat das Problem, muss die Ansprüche abtreten und so weiter und so fort. Also bitte, wenn irgend möglich, immer die Regie bei der Gemeinschaft lassen. Die Gemeinschaft kann dann ja auch entscheiden, welche Handwerker werden genommen, wie wird es genau ausgeführt und so weiter. Und die zweite Frage, die sich stellt bei der Umsetzung, ist, wer trägt die Kosten, und das beantwortet Paragraph 21 WEG. Hier solche Einzelinteressen werden dann zulasten desjenigen gelegt, der das beantragt hat. Also Kosten und Folgekosten liegen beim Antragsteller.
Okay, unabhängig davon, auf wer es dann am Ende nutzt.
Nein, die Nutzung und die Kosten sind miteinander verknüpft, gekoppelt. Ja.
Ja.
Also wenn man daraus eine Nutzergemeinschaft machen möchte, weil man sagt, auch wir haben ja noch mehr Leute, die von dieser Barrierefreiheit profitieren möchten, dann und die das auch nutzen wollen, dann dementsprechend, dann können die sich in diese Gemeinschaft quasi einklinken und dürfen das mitbenutzen, müssen dann aber auch die Kosten und Folgekosten tragen. Und wenn die sich nachträglich in diese Gemeinschaft mit einklinken, kann ja vorkommen, dass das irgendwie das Bedürfnis dann aufkommt nach einer Weile erst, dann müssen sie sich an den ursprünglichen Errichtungskosten auch beteiligen, wobei unklar ist, wie das berechnet wird. Ja. Der Gesetzgeber hat zwar so eine Einstiegsmöglichkeit in diese Gemeinschaft kodifiziert, aber nicht gesagt, wie es berechnet werden soll. Das darf der Verwalter sich dann ausdenken. Ja.
Okay.
Okay.
Wunderbar. Sehr schön. Ganz lieben Dank erstmal für die wunderbare Beantwortung der Fragen. Wir sind auch schon ganz gespannt auf die nächsten Fragen, die wir in unserem nächsten Podcast beantworten dürfen und bedanken uns an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bei Ihnen, bei dir, Herr Dr. Wolfgang Lang, und
sehr
natürlich gern. Auch unseren Zuhörern, die sich hier den Podcast anhören, und freuen uns sehr auf das nächste Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Immer wissen, à la EVA.